es werden uns 30% Arbeitskräfte fehlen. Das ist eine Aussage, die müsste jeden in eine Innovationsbereitschaft versetzen.
ContalK. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ContalK. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. So eine Menschin ist heute bei mir. Ich freue mich sehr auf Pia Theresia Franke. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ein herzliches Grüß Gott.
Grüß Gott. Das verrät schon ein bisschen was Biografisches. Kommen wir vielleicht möglicherweise gleich nochmal vorbei. Wir haben jedenfalls heute das, wie ich finde, ja, große Podcast-Thema: weniger Aktionismus, die Kunst, nicht alles zu machen. Ich freue mich sehr auf ein intensives Gespräch mit Ihnen, liebe Frau Franke, und würde zu Beginn Sie gerne bitten, uns mal so ein bisschen zu erzählen, was hat Sie geprägt, was bringen Sie so mit, wie sind Sie zu der Persönlichkeit geworden, die Sie heute sind?
Ja, vielen herzlichen Dank auch für dieses freundliche Intro. Wäre auch ein abendfüllendes Programm. Natürlich darf die Kepler-Stiftung jetzt seit 5 Jahren als Vorständin begleiten. Ich möchte es jetzt einfach auch so sagen, begleiten. Und vorher war ich in unterschiedlichen sozialen Feldern tätig. Und natürlich dieses Thema Führung hat mich immer sehr stark begleitet, weil ich unter anderem auch als erste Frau in Bayern damals Caritas-Direktorin werden durfte. Und das war schon ein Paradigmenwechsel, weil man natürlich auch allein, jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, so an der Anrede, es waren ja immer die Herr Direktoren und dann kam eine Frau Franke. Also was sagt man dann da? Jeder würde sagen Frau Direktorin, aber es war...
Ja. Ich wollte gerade sagen, war das so schwer?
Oder? Es wurde am Anfang erst gestrichen, war dann die Frau Franke und das andere waren die Herrn Direktoren.
Nein.
Ja, es hat ein bisschen Zeit gebraucht. Gott sei Dank sind die Zeiten jetzt da auch vorbei und es hat sich viel geändert, aber es war schon spannend.
Wie lange ist das jetzt her?
Das sind jetzt 5 Jahre. Vor 5 Jahren bin ich gegangen, also vor 8 oder 9 Jahren war das gewesen.
Und da war das noch so ein Thema?
Das war ein Thema und ich bin damals auch, ich hatte es vorhin Ihrer Kollegin erzählt, ich bin gefragt worden, als klar war, dass ich als erste Frau in Bayern die Caritas-Direktorin werde, von der Süddeutschen Zeitung, war die Frage, was sagt mein Mann dazu? Ja, und ich habe erst nicht gewusst, was diese Frage soll.
Ja, dito.
Ja, und dann habe ich nochmal nachgefragt, ja, was Ihr Mann sagt. Und ich sagte, der freut sich, wir ziehen halt um.
Ja.
Also es war irgendwie, ja, Bayern war da schon ein bisschen eigen. Aber die Fragestellerin war eine Frau und deswegen habe ich natürlich etwas mit der Frage auch, ja, meine Fragezeichen gehabt.
Ja, nachvollziehbar.
Genau.
Nachvollziehbar.
Und von daher verschiedene soziale Arbeitsfelder und immer dieses Thema Führung, aber auch projektbezogen etwas aufzubauen. Und auch einige Jahre in der Wirtschaft tätig. Also von daher so bestimmt verschiedene Aspekte. Aber der rote Faden war eigentlich immer, wie kann Bildung passieren? Also dieses lebenslange Lernen, das Thema Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Und gerade im Wirtschaftsbereich war ich zuständig für den Softskill-Bereich in einer internationalen Unternehmensberatung. Und das fand ich schon sehr spannend.
Und wie sind Sie dann quasi aus dem Bereich der Wirtschaft in den Sozialbereich gekommen? Also vielleicht können Sie uns nochmal so ein bisschen berufsbiografisch auf Ballhöhe bringen. Sie müssen ja nicht irgendwie beim Kindergarten und bei der Grundschule anfangen. Aber dass wir so ein paar Links noch haben, so ein paar Ankerungen, ich finde das immer sehr entscheidend, weil Sie ja offensichtlich auch in Ihrem Leben, in Ihrer Vita doch einige Themen erfolgreich managen mussten oder in meinem Jargon hier Zukunft gestalten mussten im Leadership. Und da finde ich es immer sehr entscheidend, was hat Sie da so geprägt? Insofern würde ich Sie bitten, uns da nochmal so ein bisschen auf Ballhöhe zu bringen.
Genau, meine Wurzeln liegen im sozialen Bereich. Ich habe vor vielen Jahren, ich sage immer, das alte Sozialwesen noch studiert, dann auch eine therapeutische Einrichtung geleitet und war dann schnell an dem Punkt, dass ich sage, die sozialen Begründungen sind interessant, aber es müssen auch die Zahlen ja immer stimmen. Und habe dann meine Betriebswirtschaft angeschlossen und dann war halt dieses Thema auch immer der Weiterentwicklung und dieses erwachsengerechte Lernen. Also wie lernen Erwachsene? Kinder lernen neu, Erwachsene müssen umlernen. Und das hat mich schon immer sehr beflügelt und habe dann noch an der Technischen Universität in Kaiserslautern Personalentwicklung mit dem Schwerpunkt erwachsengerechtes Lernen absolviert und das hat mich dann in den unterschiedlichsten Feldern auch sehr stark begleitet. Also die Wurzeln waren eigentlich die soziale Arbeit, dann viele Jahre in der Wirtschaft.
Spannend.
Und dann wurde ich auch gefragt, jetzt waren Sie so lang in der Wirtschaft, wir haben so viele Veränderungsprozesse im sozialen Bereich, schauen Sie sich das doch mal an. Und so kam ich eigentlich wieder in verschiedene Bereiche zurück. Okay.
Und hatten Sie dann in Ihrer Zeit in der Wirtschaft, wie soll ich sagen, Berührungspunkte zum sozialen Bereich? Das hat sich wahrscheinlich irgendwie durchgezogen. Also, oder wie kam dann der Kontakt zum Caritas-Verband zustande?
Also es war so, dass ich natürlich auch in meiner Freiberuflichkeit oder beziehungsweise in der Unternehmensberatung immer noch soziale Organisationen auch begleitet habe, war zwar überwiegend von der Firma aus, war das der Krankenhausbereich und auch der Bankenbereich, aber auch immer wieder natürlich so ganz losgelassen habe ich den pädagogischen Bereich da nicht.
Okay, und so kam es dann quasi, dass durch ein Ausschreibungsverfahren wahrscheinlich Sie dann,
oder? Im katholischen Bereich ist es ja manchmal, das Caritas-Direktorenstelle, das war dann ausgeschrieben, aber im kirchlichen Bereich ist es manchmal so, dass man sagt, können Sie sich das vorstellen?
Ja.
Und dann geht man mal in sich und prüft, ob man sich das vorstellen kann.
Ja.
Und dann überlegt man sich, ob man den Hut in den Ring wirft oder nicht.
Ja. Ich hörte davon. Erlebe ich gelegentlich auch in meiner Profession.
Ja, und es ist ja auch so, auch wenn wir gerade von Führung sprechen, ist es ja auch so, es braucht ja immer auch Begleiter und Menschen, die vielleicht die Ressourcen sehen, die man oder die Talente sehen, die man vielleicht für sich selbst so gar nicht sieht. Und dann braucht man jemanden, der sagt, also können Sie sich das nicht vorstellen? Und so waren dann halt unterschiedliche Positionen, die mir einfach viel Spaß gemacht haben. Und so landete ich auch letztendlich in Baden-Württemberg in der Pflege. Und ganz viele Jahre habe ich eigentlich in der Zuständigkeit für frühkindliche Bildung, Weiterqualifizierung gearbeitet. Aber die Parallelen mit jetzt auch der ganzen Anpassungsqualifikation in der Pflege, da gibt es viele Parallelen.
Ja, da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf zurückkommen. Bayern und Baden-Württemberg fängt ja beides mit B an. Allerdings gibt es ja da auch Unterschiede. Wie sind Sie denn dann von Bayern nach Baden-Württemberg quasi gekommen?
Das ist natürlich, ja, beides fängt mit B an. Das ist eine gute Überleitung, aber dann kommen dann doch sehr viele Unterschiedlichkeiten. Und ja, für mich war das einfach nochmal die Überlegung, auch so in den Wechsel zu gehen, auch nochmal das Feld zu wechseln. Also als Diözesan-Caritas-Direktorin haben Sie ja das ganze Feld. Und ich war aber auch da in Würzburg auch mit zuständig als Mitgeschäftsführerin für die Pflege, für die Pflegeeinrichtungen. Und dann kam halt die Möglichkeit, die Vorstandsposition zu übernehmen in einer Stiftung. War für mich auch nochmal komplett auch eine neue Organisationsform. Ja, und ich denke halt, manchmal ist es dann der richtige Zeitpunkt zu sagen, ja, das kann ich mir nochmal vorstellen. Aber ich muss auch sagen, Bayern und Baden-Württemberg unterscheiden sich nicht nur in der Sprache. Meine Mitarbeiter haben mir sehr geholfen. Die haben mir gleich das Handbuch A bis Z Schwäbisch geschenkt.
Sehr gut. Ich glaube, das habe ich zu Hause auch noch stehen. Ja, ich habe ja auch mal im schwäbischen Landesteil sozusagen gelebt und gewohnt. Und ich bin ja gebürtig aus dem Saarland und musste dann, das ist echt interessant, da gibt es ja sprachliche, wie soll ich sagen, Gemeinsamkeiten, auch so von der sprachlichen Historie her. Und so stelle ich mir es zwischen Bayern und Baden-Württemberg auch vor, was so das Sprachidiom angeht.
Ja, also es ist auch spannend, weil ich denke, auch gerade jetzt, es ist zwar jetzt der schwäbische Dialekt und jetzt komme ich jetzt nur aus dem Nachbarbundesland, aber ich sehe auch immer, wie herausfordernd es ist jetzt, wenn gerade Kolleginnen und Kollegen eben aus dem Ausland zu uns kommen. Schwäbisch, Deutsch, Hochdeutsch, Deutsch, Schwäbisch ist natürlich auch Deutsch, aber diese unterschiedlichen Dialekte, die man dann halt auch noch mit berücksichtigt und vor allem auch die Bedeutung, die dann einzelnen Worten auch zugemessen werden.
Glaube ich. Welche Rolle spielt das so im Leadership, in der Führung? Wie würden Sie das so einordnen aus Ihrer Erfahrung? Hat das eine Bedeutung oder wie würden Sie es beschreiben?
Es hat sich einiges geändert, aber am Anfang waren schon auch Kollegen noch da, die des Schwäbischen sehr mächtig waren und ich musste manchmal schon auch nachfragen, wenn vor allem auch die Diskussionen manchmal ein bisschen turbulenter sind. Da ist man ja eher bei sich.
Ja.
Und da musste ich schon manchmal nachfragen, wie war jetzt die Bedeutung?
Okay. Naja, ich sage immer, besser man fragt nach, als wenn man irgendwie vorgibt, das zu verstehen. Aber das gibt es, glaube ich, in jedem Sprachraum, dass man dann so gewisse besondere Wörter hat, die man nicht so richtig einordnen kann.
Oder Füllwörter. Also jeder hat ja von uns so seine Eigenheiten. Und irgendwie im Schwäbischen gibt es immer dieses Itzit und im Bayerischen eher dieses Gell oder Ne.
Ja.
So, und das sind ja manchmal so, manchen wird auch da eine Bedeutung zugemessen und dann muss man halt nachfragen, was gemeint ist.
So ist das. Wenn Sie auf Ihre jetzige oder heutige Führungsrolle schauen, was ist da so ein Prinzip oder eine Erfahrung, die Sie besonders geprägt hat?
Die Dynamik der Veränderung.
Mhm.
Die Dynamik der Veränderung, die aus der Organisation heraus notwendig war und ist, und die ständige Anpassungsfähigkeit an Gegebenheiten. Und jetzt nicht nur diese Veränderung, die notwendig ist, um eine Zukunftsfähigkeit für eine Stiftung, die ja auf Ewigkeit angelegt ist, zu schaffen, sondern auch diese Gleichzeitigkeit der Veränderung, sei es jetzt gesellschaftlich, politisch, aber auch kirchenintern. Auch da ist ein großer Veränderungsprozess und wir sind eine Stiftung kirchlichen Rechtes und natürlich auch von den Veränderungen tangiert. Auch dazu müssen wir uns verhalten. Und diese Dynamik oder, ich sage jetzt mal, diese Veränderung auf ganz unterschiedlichen Ebenen, das prägt mich jetzt schon sehr in den letzten Jahren.
Ja. Was bedeutet denn für Sie vor diesem Hintergrund gute Führung oder erfolgreiches Leadership, ja, in Zeiten von Tempo, Krisen, vielleicht auch wachsendem Anspruch von allen Beteiligten?
Also man könnte ja sagen, wie viele Bälle gleichzeitig kann ich denn jonglieren? Das wäre jetzt das Bild, aber das allein ist ja nicht die Lösung, sondern nicht immer, wenn ein Thema sehr laut ist, muss es mit der Priorität behandelt werden. Also die Frage ist ja immer auch, und das ist, glaube ich, jeden Tag auf neue die Herausforderung, setze ich die Prioritäten? Und die Frage, die ich damit halt immer auch verbinde, gerade wenn so Themen bei mir anlanden, bin ich auch wirklich die richtige Adressatin als Vorständin, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und ich muss offen natürlich gestehen, manchmal reizen mich Themen auch sehr im operativen Bereich und dann muss ich schon auch zu mir sagen, das ist jetzt ein schönes Thema, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Aber das wird mir manchmal mehr Spaß machen, als jetzt vielleicht irgendeine Krisenintervention, die ich machen müsste.
Wohl wahr, wohl wahr. Haben Sie da so einen inneren Kompass? Also ich selber arbeite sehr mit diesem Eisenhower-Prinzip, ja, Wichtigkeit und Dringlichkeit zu differenzieren und dergleichen. Haben Sie da für sich so einen inneren Kompass? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn es auch so neigungsorientiert Themen sind, wo man irgendwie, wie soll ich sagen, vielleicht auch so ein eigenes Steckenpferd hat, da mal reinzuspringen, was dann aber eigentlich nicht so die Vorstandsebene wäre. Wie bleiben Sie da sich selber treu oder wie orientieren Sie sich da in der Führungsarbeit?
Also ich glaube, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das Bild des Kompasses trifft es, weil der Kompass bewegt sich auch. Er hat zwar eine Orientierung, aber bewegt sich. Und ich muss auch sagen, natürlich sind es auch manchmal Themen, wo ich sage, da würde ich jetzt gerne reingehen, aber das wäre eine Abwertung der Rolle meines Mitarbeiters zu sagen, ich komme jetzt und würde es besser wissen, das wäre eine Anmaßung, dann würde ich die Rolle auch bewerten und ich würde auch meiner Rolle nicht gerecht werden. Aber ich muss auch sagen, es gibt Themen, gerade das Thema Social Robotik, das war von meiner Seite aus sehr stark gefordert. Also wir haben als Kepler Stiftung waren wir einer der ersten Altenhilfeträger, die sich mit dieser Entwicklung vom Neville mit engagiert haben.
Ja.
Das war mir einfach ein persönliches Anliegen.
Mhm.
Da war aber auch die interne Diskussion, auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, ja, wollen wir das, passt es zu uns?
Ja.
Und dann sage ich, das waren schon Themen, ja, da habe ich gepusht.
Ja. Das würde mich jetzt mal interessieren, finde ich ein super Beispiel. Ja, hat ja viel mit Robotik und KI und Robotik vielleicht auch perspektivisch zu tun. Das heißt, Sie haben das Thema gesehen und gesagt, da müssen wir jetzt quasi auch Aufmerksamkeit oder Energie reinstecken und haben das dann gepusht? Oder wie muss man sich das lebenspraktisch in der Führungsarbeit vorstellen?
Ja, also man muss dazu vielleicht den Kontext nochmal sehen.
Ja,
also wir
bitte.
Sind als Stiftung und haben eine sehr ausgeprägte eigentlich Matrix-Organisation, sehr flache Hierarchien, so das Prinzip der offenen Türen und unsere Geschäftsstelle oder Verwaltung ist sehr schmal. Deswegen war unser Veränderungsprozess auch dringend notwendig, weil wir die gleichen Strukturen hatten wie in unserer Gründungszeit, als wir 1200 Mitarbeiter hatten. Wir haben aber jetzt 2800 Mitarbeiter. Also müssen auch Führungsstrukturen mitwachsen. Aber die nahen Strukturen oder die offenen Türen ermöglicht halt auch manchmal einfach kreative Wege zu gehen. Und bei diesem Neville war es halt einfach auch so, es war am Anfang, da musste man sich bewerben. Und dann habe ich gesagt, da gehen wir praktisch in die Bütt. Das ist einfach spannend, auch da mitzugestalten. Auch um dann zu entscheiden, passt es ethisch zu uns? Wir haben auch eine ethische Begleitung dann auch mit ins Boot genommen und eine wissenschaftliche Begleitung. Aber ich war überzeugt, einfach auch die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter das kennenlernen und auch mitgestalten. Und das war ein Thema, was ich schon auch gesetzt habe. Mhm. Und was sehr gut auch bei den Mitarbeitern und bei den Verantwortlichen auch angekommen ist.
Ja.
Da trägt es einer guten Laune bei.
Okay, also quasi vom Ergebnis her etwas, was dann gelungen ist, wo sich es auch ausgezahlt hat, dass Sie da auch persönlich reingegangen sind, auch in der Prioritätensetzung. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne so ein bisschen an dem Thema bleiben, welche Kriterien oder auch Haltungen Ihnen eigentlich helfen, den Blick für das Wesentliche zu behalten. Also ich begleite ja viele Vorstände und Geschäftsführungen, die mir dann auch mal off the record sagen, ganz ehrlich, kein Tag ist planbar, kein Tag ist wie der andere. Ich weiß am Anfang der Woche gar nicht, was am Ende der Woche rauskommt. Strategien, die wir vor Jahren entwickelt haben, die mal eine Tragweite hatten von 5 Jahren, mal von 10 Jahren, werden eher zu kurzfristigen Taktiken. Also Dinge entwickeln sich ja total und es wird insofern immer schwerer, den Blick fürs Wesentliche auch zu behalten. Was ist denn Ihr Erfolgsrezept?
Dass es kein Erfolgsrezept gibt vielleicht, das ist vielleicht das Erfolgsrezept. Den Blick fürs Wesentliche heißt auch, mit diesen Spannungen auch umzugehen. Das heißt, wenn ich jetzt so an meine ersten Jahre auch zurückdenke, dann war ich schon auch der Meinung, das muss immer eine Dynamik sein und es zeichnet sich aus durch nicht Aktionismus, das wäre jetzt zu übertrieben, aber zu tun. Und im Laufe der Jahre habe ich einfach eher auch gelernt, manches zu lassen. Und ich glaube, das ist die große Kunst auch in der Führung zu sagen, es ist jetzt nicht nur so zu sagen, ich muss jetzt einen großen Aktionismus zeigen, sondern vielleicht auch mal 2 Schritte zurückgehen. Und deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, nicht alles, was im Kalender ganz dick und fett steht und laut sich anhört, ist jetzt das, was eigentlich die Priorität hat.
Ja.
Also und mein Rezept ist wirklich auch immer zu schauen, bin ich wirklich die Richtige, die das Thema jetzt anpacken soll.
Hilft da auch so ein kollegiales Sparring, also so ein Austausch mit Kollegen in der Doppelspitze oder wie würden Sie das einordnen?
Ja, mein Sparringspartner ist mein Kollege aus dem Finanzbereich. Wir sind jetzt seit 3 Jahren im Führungsduo und diese unterschiedlichen Sichtweisen, weil er hat stärker den Finanzbereich und ich habe eher ja auch so den sozialpolitischen Bereich und den Personalbereich. Und dieser Austausch ist gut, vor allem auch, ja, von diesen unterschiedlichen Denkweisen auch. Also da trifft beides zusammen. Und ich muss auch sagen, also so wie ich es jetzt auch bei uns in der Stiftung gelernt habe, ist es eine wunderbare Ergänzung. Ist es eine kritische Reflexion, aber ist es auch die Möglichkeit, wirklich Resonanz zu bekommen? Und das ist etwas, was für mich auch im Führungsalltag notwendig ist.
Ja.
Also wirklich, wie ist die Resonanz? Wie kann ich etwas vermitteln? Und gerade wenn ich mit jemandem, der die Zahlen halt auch so im Fokus hat und jetzt nicht nur unbedingt den Soft-Skill-Bereich, dann ist es ja wichtig, wie tritt man dann auch nach außen hin auf, gerade in diesen ganzen dynamischen Veränderungsprozessen.
Ja, ich meine, sowas fällt ja selten vom Himmel. Ja, also es gibt natürlich Persönlichkeiten, die sehen sich zum ersten Mal und haben irgendwie das Gefühl, sie können von der berühmten Chemie miteinander. Ja, es gibt aber auch sozusagen andere Konstellationen, wo es überhaupt nicht funktioniert und die dann auch auseinandergehen müssen. So wie ich Sie jetzt einschätze, würde ich mal sagen, da gab es bestimmt irgendwas, was Sie auch getan haben, damit es eben gut funktioniert und damit dann quasi der Kollege oder Sie als Doppelspitze auch wirklich Resonanzräume und Reflexionsräume miteinander schaffen können. Können Sie uns da mal so einen kleinen Einblick in die Schatzkiste geben?
Ja, ich finde das einen interessanten Gedanken. Es fällt eben nicht vom Himmel, sondern es ist halt auch ein Erfordernis, wirklich zu kommunizieren, also in den Dialog zu gehen. Und deswegen nochmal bei diesem Thema Aktionismus oder tun oder umsetzen oder handeln. Und manchmal ist man der irrigen Meinung zu sagen, naja, wir haben keine Zeit für Reflexion, sondern wir müssen ja Strategien und Ziele und alles abarbeiten. Nein, man braucht genauso diese Breakout-Session als Vorstand, um zu sagen, wo stehen wir denn jetzt im Moment? Ist das überhaupt angekommen? Ist das angekommen, was wir wollten? Wir haben unterschiedliche Kommunikationsverhalten. Das kann sehr spannend sein, aber auch spannungsgeladen. Und in unserem Vorstandsduo ist es eben so, dass wir auch Wert legen, auch von außen gecoacht zu werden. Dass wir auch bestimmte Situationen uns angucken. Gerade in diesem Veränderungsprozess, der sehr im Detail auch überlegt war. Also wir setzen uns jetzt auch ganz eng auseinander mit unseren Leitungskräften mit dem Thema Purpose. Wie wollen wir als Stiftung auch wirklich in die Zukunft gehen? Ja. Und da merken wir eine wunderbare Dynamik. Aber das musste erstmal in unseren Köpfen richtig reifen, was wir jetzt wollen.
Wie haben Sie das geschafft? Also ist das Thema irgendwie so entstanden in der gemeinsamen Reflexion? Oder hatten Sie das quasi, wie soll ich sagen, ja, so schlachtplanmäßig geplant? Als nächstes kommt der Purpose, ja, und dann kümmern wir uns darum. Oder wie ist so dieses Thema in der Führungsarbeit priorisiert worden?
Also das finde ich jetzt ganz spannend, weil man ja immer sagt, in der Pflege, das ist ja eine sinnhafte Tätigkeit. Punkt. Punkt, Punkt. So. Aber was ist es wirklich konkret? Und da hat sich während einer Leitungsklausur, wo wir wirklich so die Inhalte nochmal geschaut haben, wo auch bestimmte mit unseren Einrichtungsverantwortlichen, also bei uns haben die Einrichtungsleitungen auch eine sehr hohe Verantwortung vor Ort, mit dem Vorstand, mit unseren Bereichsleitungen wirklich in die Diskussion gegangen sind, auch was offene Fragen waren. Und daraus entwickelte sich, und das fand ich ganz spannend, eine Purpose-Gruppe.
Aus sich selber heraus, oder?
Also der Moderator hatte uns so die Aufgabe gestellt und ich war mit in dieser Gruppe mit erfahrenen Einrichtungsleitern und da waren wir erst ein bisschen irritiert. Und dann war das ein hochkommunikativer Prozess. Wir haben praktisch beobachtet und das war eine Dynamik, muss ich auch wieder sagen, da war ich wieder inhaltlich als Vorständin. Und es war, muss ich sagen, das ist das, was uns dann auch weiterbringt und weiterträgt. Also es war eine Unterbrechung, es war eine Zurücknahme. Und jetzt sind wir relativ weit mit unseren Formulierungen und werden sie demnächst den Einrichtungsleitungen präsentieren. Jetzt bin ich gespannt, ob die genauso begeistert sind davon, wie wir es waren.
Ja, klingt spannend. Wenn Sie mal so Ihren eigenen Leadership-Ansatz, Ihr Führungsmodell beschreiben wollen würden, wie würden Sie das bezeichnen oder nennen oder umschreiben?
Aufmerksamkeit ist bei mir ein ganz wesentlicher Punkt und Präsenz. Mhm. Also das sind für mich zwei Begrifflichkeiten, die in der Führungspersönlichkeit mit berücksichtigt werden sollen. Kann ich wirklich präsent sein in einem Gespräch, in einer Veranstaltung und kann ich achtsam auf Dinge achten, die sich entwickeln?
Und fordern Sie das auch von Ihren Führungskräften in den weiteren Organisationseinheiten ein? Also, oder wie soll ich sagen, bringen Sie das expresses Verbes ins Wort oder in die Erwartung oder quasi überzeugen Sie eher durch Tun oder beides? Oder das ist ja immer so die Frage, wenn man so einen Leadership-Ansatz oder so ein Ziel oder Erfolgsmodell oder einen für sich richtigen Kompass, um das Wort nochmal zu nutzen, im Kopf hat. Wie bringt man denn so eine Organisation auch dann dazu, das ähnlich zu halten? Weil sonst wird es irgendwann inkongruent und führt zu Spannungen. Und gerade auch bei Ihnen, Sie sagten ja, dass es quasi doch eher so eine Gründungspersönlichkeit gab, der Sie dann nachgefolgt sind. Also das macht ja dann auch was mit dem Leadership-Modell. Wie haben Sie das geschafft oder wie schaffen Sie es, das auch in die Organisation reinzubringen, dass es eben nicht nur Sie als Vorstand oder Vorständin betrifft?
Also der Punkt ist natürlich, das kennen wir ja alle, Führungsgrundsätze sind schnell mal formuliert. Sie sind weitaus schwieriger, lebendig zu halten.
Wohl wahr.
Und wir haben jetzt versucht, auch in diesem Veränderungsprozess auch verschiedene Kommunikationsorte zu identifizieren. Weil das eine ist natürlich, wie erlebt man sich oder welchen Anspruch hat man an sich? Und natürlich ist es so, also wenn ich sage, mir ist es wichtig, Präsenz oder das Thema Resonanz zu erhalten. Wie oft passiert es einem vielleicht selbst in einem Meeting, ich beantworte noch mal schnell nebenbei noch das E-Mail. Und jeder weiß aber, dass genau das störend ist. Also die Frage ist natürlich auch immer, wie kriegt man ein Commitment dann auch hin, dass bestimmte Verhaltensweisen so nicht gehen. Und durch diese Einführung wirklich von diesen Kommunikationsorten, ob das jährliche Personalgespräche mit Einrichtungsleitungen sind, wo beide Vorstände mit den Einrichtungsleitungen wirklich auch ins Gespräch gehen, ob wir Strategiegespräche mit unseren Leitungsteams führen, auch abgestimmt auf diese Strategie der Stiftung, was heißt wieder runtergebrochen wirklich in den Regionen, weil wir sind sehr dezentral organisiert als Stiftung, also kann das in den Regionen ganz unterschiedliche Ausprägungen auch haben. Also wir versuchen das wirklich so in einem abgestuften System. Aber natürlich, und Sie haben da wieder was angesprochen, ist es immer wieder der Blick auch zurück, wenn wir jetzt auch Mitarbeitende haben, die sehr lange auch bei uns arbeiten und wir haben eine sehr hohe Verweildauer bei uns in der Stiftung. Da heißt, naja, am Anfang war das aber so. Also es war die Grundlage. Und die Mitarbeitenden gut mitzunehmen, wo unter Umständen die Reise hingeht. Also was sich geändert hat und wo wir natürlich auch aus dem großen Fundus schöpfen können. Also gerade auch so, wir sind sehr dialogisch geprägt. Bei uns dauert in der Stiftung manches ein bisschen länger. Aber wenn wir uns einig sind, dann ist es tragfähig. Also von daher sind wir da sehr kommunikativ. Und das prägt schon auch eine Kultur. Und das sind aber auch so die Dinge, der Schwung, den wir wirklich auch aus den Gründungsjahren auch mitgenommen haben. Also ich sage immer, wir sind kein Start-up-Unternehmen mehr. Jetzt geht es halt in einen anderen Reifegrad der Organisation.
Das heißt, so diese Reflexionsräume und Coaching-Elemente und das kritische Hinterfragen, was Sie vorhin ja so ein bisschen als genuines Merkmal auch der Vorstandszusammenarbeit oder Ihres Führungsmodells beschrieben haben, setzt sich das denn fort auch in den weiteren Organisationseinheiten? Also fordern Sie das auch ein oder schaffen Sie da Diskursräume mit den anderen Führungskräften, dass das auch wirklich gelingt? Weil in der Tat, wenn draußen die Sonne scheint, ist das ja relativ einsichtig. Und Führungsprinzipien, wenn die formuliert sind, denkt man, hurra, jetzt haben wir es. Und nachher, der Lackmustest kommt in der Praxis. Ja, und da wird es eben schwer, dran zu arbeiten. Also wie handhaben Sie das gerade auch in den Arbeitsfeldern? Ich meine, Pflege geht es ja durchaus auch mal heiß her.
Genau, also der Punkt ist natürlich, Sie haben das gesagt, Kommunikationsräume, aber auch Resonanzräume. Also das Thema auch, wir hatten gestern erst wieder auch eine interne Veranstaltung, wo es schon auch eingefordert wird, wie schaut es mit unserer Feedback-Kultur aus? Weil Sie sagen, bei Sonnenschein ist alles wunderbar. Aber schauen wir wirklich hin, wo wir besser werden können und geben wir uns auch Rückmeldungen? Und da ist schon auch wieder, das merke ich einfach auch stärker, der Wunsch, wie schaut unsere kollegiale Beratung aus? Also gehen wir wechselseitig wieder in Einrichtungen? Also der Vorstand hat damit wieder angefangen. Wir sind vor Ort in den Einrichtungen. Wir sowohl bei den Strategiegesprächen als auch bei den Personalgesprächen, um einfach wirklich in den Einrichtungen zu sehen, wie ist die Atmosphäre, wie ist das Miteinander. Man bekommt ja ganz viel dann auch entsprechend mit und haben damit aber auch die Möglichkeit, Rückmeldung zu geben. Und weil Sie das jetzt auch nochmal formuliert haben, natürlich haben wir als Vorstand ein Coaching, aber wir legen auch bei unseren sowohl Einrichtungsleitungen als auch bei den Leitungsteams großen Wert drauf, wenn wir sagen, Sie tragen die Verantwortung als Leitungsteam. Also auch, wenn Sie Unterstützung brauchen, ob das Supervision ist oder Organisationsberatung, da legen wir großen Wert drauf als unterstützende Elemente. Und etwas, was uns natürlich auch als kirchliche Einrichtung auszeichnet, möchte ich auch sagen, wir haben Mitarbeiterseelsorge auch in den Einrichtungen, auch sehr differenzierte Auszeit- und Bildungsangebote der Seelsorge. Und das Charmante an diesem Ansatz ist, da gehen sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende, ob das jetzt Segeln auf dem Bodensee ist oder eben Oasentage, da trifft man sich einrichtungsübergreifend. Und auch das ist wieder kulturfördernd.
Ja, schön. Aber es ist ein Prozess.
Ja.
Ja, also man muss dranbleiben, man muss es auch wollen und man muss es auch quasi von der obersten Heeresführung her in Anführungszeichen wollen und vorleben, sonst ja, versandet es.
Aber ich möchte natürlich auch sagen, es ist auch der Mut zum langen Atem. Also es ist jetzt auch nicht so, auch gerade wenn ich immer diese ganze Managementliteratur über Veränderungsprozesse und die iterativen Schleifen und wir kennen ja die unterschiedlichsten Ansätze, Strategie, Struktur und. Aber letztendlich ist man allein in diesem Veränderungsprozess. Natürlich habe ich ein Tandem, ist alles wunderbar. Aber wenn ich in eine Situation hineingehe oder in eine Krise mit hineingehe, so geht es unseren Einrichtungsleitungen auch, dann ist man erstmal allein in der Situation. Und deswegen ist es uns auch wichtig zu schauen, kriegen die Einrichtungsleitungen auch die entsprechende Unterstützung.
Ja, spannend. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen. Ja, der berühmte Blick in die Glaskugel, das ist auch so eine Frage, die ich immer ganz gerne stelle im Podcast. Die würde ich bei Ihnen jetzt mal anspruchsvoller anreichern, ja, weil Sie ja selber gesagt haben, dass Sie seinerzeit auch initial das Thema Social Robotic und dergleichen auch selber gepusht haben. Also wenn wir jetzt mal die Zukunft skizzieren, ja, mit Komplexitätszunahme, mit heterogenen Anspruchsgruppen, mit wirtschaftlichen Dynamiken, mit fachlichen Anforderungen, mit ethischen Dilemmata-Situationen, aber auch mit vielleicht Unterstützung oder auch komplexitätsfördernden KI-Anwendungen oder aus Verbindungen von KI und Robotik, dass man vielleicht nicht nur menschliche Teams führt, sondern auch Teams aus KI und Robotik. All das könnte ja so eine Zukunft sein, auch gerade bei uns in der Branche. Was heißt das denn für das Thema Leadership der Zukunft? Was braucht es für Eigenschaften und was würden Sie gerne im Leadership oder Kolleginnen und Kollegen auch mitgeben aus Ihrer Perspektive, was es braucht, um die Zukunft wirklich gut zu gestalten?
Das ist eine sehr spannende Frage, wo es natürlich jetzt nicht eine ganz linear kausale Antwort dazu gibt. Ich denke, auch jetzt in den digitalen Welten, also wir haben das ja auch während Covid erlebt mit diesem Führen auf der Distanz, entgrenzte Führung. Wie gelingt es uns in der digitalen Welt, auch die soziale Beziehung mit zu berücksichtigen? Also das ist für mich auch ein ganz spannender Prozess. Sie haben das jetzt auch nochmal angesprochen. Also führen wirklich in diesen Unterschiedlichkeiten, die wir ja auch haben. Und wie gelingt es uns dann, die Kommunikation auch zu gestalten? Wie gelingt es dann als zweites, die Mitarbeiter wirklich gut mitzunehmen? Also auch, wie geht man um vielleicht, wenn Fragestellungen, wenn Ängste, wenn Sorgen auch noch mit da sind? Also wo eröffnen wir Frageräume? Und was ich mir dann damit aber auch wünschen würde, das eine wären die Frageräume, aber auch gerade die Innovationsräume. Also wir haben in vielen anderen sozialen Arbeitsfeldern viel mehr Möglichkeiten für soziale Innovation oder für meinetwegen Robotik und Ähnliches. Und ich würde mir mehr Chancen auch für Innovation und Digitalisierung eben auch in der Pflege wünschen. Und nicht nur als Ersatz, sondern wirklich als Zukunftsthema, was würde es nützen? Wir haben heute ja auch in einem Vortrag gehört, es werden uns 30% Arbeitskräfte fehlen. Das ist eine Aussage, die müsste jeden in eine Innovationsbereitschaft versetzen. Nicht Alarm, sondern wirklich Innovationsbereitschaft versetzen. Und da würde ich mir einfach wünschen, proaktiv zu schauen, was ist denn möglich? Und nicht nur Sektoren, sondern wie könnte eben wirklich eine Prävention einer Pflegebedürftigkeit auch ausschauen. Also wir haben so viele unterschiedliche Möglichkeiten und da braucht es digitale Lösungen auch. Und dass die Möglichkeit besteht, dass die Mitarbeitenden sich wirklich auf die Beziehungsarbeit konzentrieren können und mal zu überlegen, wie könnte denn unterschiedliche Entwicklungen auch ausschauen. Also das ist was mich auch in der Zukunft wirklich auch sehr stark beschäftigt.
Ja, und wenn Sie es verdichten müssten auf ein Wort, Sie haben vorhin das Thema Aufmerksamkeit gewandt bei dem Thema Leadership. Würden Sie das auch für die Zukunft als wesentliches Kriterium oder Merkmal sehen? Oder welches Wort springt Ihnen da so in den Geist, wenn Sie die ganzen Herausforderungen, die ich skizziert habe, die Sie ins Wort gebracht haben, sich vor Augen führen? Was braucht es da im Leadership?
Aufmerksamkeit schon. Das ist, denke ich, wichtig. Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit. Aber auch wirklich die Kunst, sich zurückzunehmen. Und je dynamischer und komplexer das Ganze wird, wirklich auch immer wieder zu gucken, nicht nur die Dynamik ist es oder der Aktionismus, sondern wirklich auch zu gucken, man sagt ja immer, wie schaut die Entschleunigung aus? Also das würde ich jetzt nicht unbedingt im Leadership sehen, sondern einfach wirklich auch mal in der Achtsamkeit und auch vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen. Nicht alles, was machbar ist, auch sofort so umzusetzen.
Das ist ein schöner Gedanke, den wir gerne mitnehmen. Herzlichen Dank, liebe Frau Franke. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch über das Leadership im Hier und Jetzt und in der Zukunft.
Vielen herzlichen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, auch Sie fanden es sehr inspirierend und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Contalk, Menschen die Zukunft gestalten im Leadership. Contalk.